Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit unserer Betrachtung des ersten Chronikbuches. Es ist ein Buch, das in den meisten Kapiteln mit König David zu tun hat. Auf ihn läuft nach der Sicht der Chronikbücher die Menschheitsgeschichte hin und von ihm aus geht sie weiter. Das hat seinen Grund wohl darin, dass dieser König als einer der wenigen in der Geschichte Israels nach Gottes Willen bewusst gefragt hat. Und das versucht David auch der nächsten Generation ans Herz zu legen. Man könnte es auch so ausdrücken: David hat die Erfahrung gemacht, dass es lohnenswert ist, sich von den besten Motiven leiten zu lassen. Wie er das an seinen Sohn Salomo weitergibt, davon wird konkret erzählt im ersten Buch der Chronik im Kapitel 22 und 23. Fast schon selbstlos gibt der altgewordene König David seine in Gottes Augen wichtigste Aufgabe an seinen Sohn Salomo weiter, den Bau des Jerusalemer Tempels. David gibt dazu in seiner Einleitung folgende Erklärung: Das Wort des Herrn kam zu mir. Das heißt, er hat dazu eine persönliche Botschaft von Gott empfangen, die er an Salomo weiterleitet. Es ist ein Versprechen Gottes, um das es hier geht, und das weist auf mehr hin, als die bloßen Sätze vermuten lassen. Die Aussagen im 10. Vers aus dem 22. Kapitel klingen so: Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein. Und ich will seinen königlichen Thron über Israel bestätigen ewiglich. Wie wir bereits sehen konnten, ist der Herr Jesus Christus ebenfalls Nachkomme Davids und damit die letzte Erfüllung dieses Versprechens, das Gott dem biblischen König gegeben hat. Nach meiner persönlichen Einschätzung hatte David zunächst kein großes Interesse daran, dass ausgerechnet sein Sohn Salomo König werden sollte. Salomo machte wohl den Eindruck auf ihn, ein Schwächling zu sein. Er war im Palast aufgewachsen, genauer im Damenhof. Er wusste nichts über das Leben oder über die Selbstverteidigung im rauen Gelände, dort, wo sein Vater David gelernt hatte, zu überleben. David und Salomo waren schon wegen ihres unterschiedlichen Werdegangs einfach sehr verschiedene Männer. David machte Salomo gegenüber eine Bemerkung in der Richtung: Du wirst den Tempel bauen. Ich werde dich dazu ermutigen und dich dafür begeistern, denn es ist mein Herzenswunsch, einen prächtigen Tempel zu bauen. Gott lässt mich den Tempel nicht bauen, weil ich ein Mann bin, der Blut an den Händen hat. Lassen Sie mich hier für einen Moment innehalten, um Sie noch einmal auf etwas Wichtiges aufmerksam zu machen. David ist mit seiner Sünde nicht klargekommen. Es war ihm nicht möglich, das zu tun, was er sich am allermeisten wünschte, nämlich seinem Gott einen Tempel zu bauen. Ähnliches ist im Leben von vielen geschehen, aufgrund der Sünden, die sie getan haben. Gott erlaubte ihnen nicht, das zu tun, was sie sich gewünscht hatten. Die Sünde zieht uns alle herunter. Sie zog auch einen David nach unten. In Vers 11 wendet sich dann David erneut an Salomo mit den Worten: »So wird nun mein Sohn der Herr mit dir sein, und es wird dir gelingen, dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir gesagt hat.« David hat diesen Jungen sehr ermutigt, wohl weil er wusste, dass er viel Ermutigung brauchte. Er war ja im Damenhof aufgewachsen und hatte kein sonderlich aggressives Temperament. Wie wir sehen werden, hat Salomo die Früchte von Davids Herrschaft ernten können. Von ihm kann man das wirklich sagen, was der Herr Jesus Christus gegenüber seinen Jüngern so ausgedrückt hat: Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Johannes 4, Vers 38. Salomo hat die Arbeit eines anderen übernommen, und zwar die seines Vaters David. Weiter mit Vers 12. Auch wird der Herr dir geben Klugheit und Verstand, und wird dich bestellen über Israel, dass du haltest das Gesetz des Herrn deines Gottes. David drängt seinen Sohn geradezu, die Wege Gottes zu gehen. Ich denke, dass David einige seiner Schwächen entdecken konnte, und ich bin mir sicher, dass Salomos Mutter Bathseba einige Schwächen in ihrem Sohn wiederentdeckte. Eine dieser Eigenschaften war offenbar seine Schwäche Frauen gegenüber. Deshalb gibt David diesen Rat an Salomo weiter, den wir hier lesen. Wenn Sie den Rat seiner Mutter lesen möchten, dann können Sie den im letzten Kapitel aus dem Buch der Sprüche finden. Sprüche 31, Vers 3. Lass nicht den Frauen deine Kraft und geh nicht die Wege, auf denen sich die Könige verderben. Hier in Kapitel 22 des ersten Chronikbuches heißt es dann im 13. Vers: Dann aber wird es dir gelingen, wenn du die Gebote und Rechte befolgst, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat. Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. David wusste wohl, dass Salomo schnell entmutigt sein würde. Er wusste, dass Salomo ein Muttersöhnchen war. Er fordert ihn auf, ein Mann zu sein, stark und mutig. Und in Vers 14 gibt er ihm noch die folgenden wichtigen Informationen mit. Siehe, ich habe in meiner Mühsal herbeigeschafft für das Haus des Herrn 100.000 Zentner Gold und 1.000 mal 1.000 Zentner Silber. Dazu Kupfer und Eisen, das nicht zu wiegen ist, denn es ist zu viel. Auch Holz und Steine habe ich herbeigeschafft, davon kannst du noch mehr anschaffen. David sagte zu Salomo, dass er beim Bau dieses Tempels nicht sparsam mit dem Baumaterial umgehen sollte. Er müsse das Bauverfahren nicht abkürzen. Ausreichend Material würde dafür zur Verfügung stehen. David spricht hier auch von einer zurückliegenden Zeit großer Sorgen, in der er versucht hatte, das Königreich aufzubauen. Damals hat er nicht aufgehört, Material für den Bau des Tempels zu sammeln. Gott hat dies beachtet. Er hat gesehen, wofür Davids Herz geschlagen hat. Aus diesem Grund ist David ein Mann nach Gottes Herzen genannt worden. Gott wünscht sich diese Herzenseinstellung, diese Betonung von geistlichen Werten, weit über alles andere. Welches ist das Ziel für Ihr Leben? Welche Ambitionen haben Sie? Es wird uns gesagt, dass wir heute eine junge Generation um uns haben, die kein Ziel oder keinen Sinn in ihrem Leben hätte. Sie sind in wohlhabenden Häusern aufgewachsen, ohne christliche Orientierung. Niemand war anscheinend da, der ihnen etwas gezeigt hätte, das lohnenswert, wunderbar und großartig ist. Sie haben diese Orientierung weder zu Hause noch in den Schulen erfahren. Die Schulen erfüllen vielfach ihren eigentlichen Zweck nicht. Vielleicht höre ich mich da wie ein Ketzer an oder wie ein echter Revolutionär, aber ich denke, es würde nicht schaden, wenn viele unserer heutigen Schulen schließen würden. Ich glaube erst wieder, dass sie ihren Zweck erfüllen, wenn sie unseren jungen Menschen wirklich Orientierung, moralische Werte und Disziplin beibringen. Worin besteht der Sinn des Lebens? Warum nehmen sich so viele junge Menschen das Leben? Warum führen so viele von ihnen ein ausschweifendes Leben und reisen ruhelos und sinnlos durch die ganze Welt? Diese Menschen tun mir leid, denn wenn ich sie mir anschaue, denke ich, da hat offensichtlich irgendjemand versagt. Mama und Papa haben versagt, die Schulen haben versagt, die Kirchen haben versagt. Darf ich Ihnen etwas sagen? David hat seinem Sohn eine Orientierung, einen Wegweiser mitgegeben. Er sagte zu ihm, du hast ein würdiges Ziel, baue Gott ein Haus. Ich will Ihnen dazu etwas erzählen von dem, was ich schon früh in meinem Leben gesagt bekommen habe. Es ist ein Bestandteil meiner christlichen Erziehung. Im Katechismus wird die Frage gestellt, was ist das wichtigste Ziel des Menschen? Und die dort gegebene Antwort lautet, das wichtigste Ziel des Menschen ist, Gott zu ehren und sich für immer an ihm zu freuen. Was für ein Ziel! Ich wünschte, ich könnte Sie begeistern, nicht für Fußball oder Basketball oder sonst irgendeinen Sport, auch nicht für die Dinge, die um Sie herum geschehen und auch nicht für die Gemeindearbeit, und dies mag für Sie ebenfalls revolutionär klingen, sondern für den Herrn Jesus Christus. Ich wünsche mir, bei Ihnen Interesse für diese Person zu wecken. Jesus Christus hat mir und hat auch Ihnen ein Versprechen gegeben, dass wir für immer bei ihm sein können. In ihm begegnet uns der lebendige Gott, und deshalb wird sich sein Weg durchsetzen und nicht Ihrer oder meiner. Er hat etwas ganz Wunderbares mit mir und Ihnen im Sinn. Ich habe es nicht einmal in seiner vollen Dimension im Blick, weil ich auch nicht weiß, was einmal auf uns zukommt. Ich bin aber sehr neugierig auf das, was er für mich vorbereitet hat. Ich wünschte, wir würden alle mit Paulus sagen können, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Philipper 3, Vers 14. Zurück zu David. Der ist ein Mann nach Gottes Herzen gewesen, der etwas Hohes, Edles und Erhabenes in seinem Herzen trug. Er wendet sich in Vers 15 noch einmal an Salomo und sagt ihm mit Blick auf den Bau des Tempels: »Auch hast du viele Arbeiter, Steinmetzen und Leute, die in Stein und Holz arbeiten, und allerlei Meister für jede Arbeit in Gold, Silber, Kupfer und Eisen, ohne Zahl.« Sie sehen, es war mit Hiram ausgemacht, dass dieser die Verantwortung für den Bau übernehmen sollte. Und dann sagt David in Vers 16 noch: »So mache dich auf und richte es aus. Der Herr wird mit dir sein.« Wir würden es vielleicht so ausdrücken: »Leg los, junger Mann, hier ist ein lohnendes Ziel.« Damit das erreicht werden kann, bereitet David das ihm Mögliche vor. In Vers 17 bis 19 ist das zu erfahren. Und David gebot allen Oberen Israels, seinem Sohn Salomo zu helfen. »Ist nicht der Herr, euer Gott, mit euch und hat euch Ruhe gegeben ringsumher? Denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben, und das Land ist unterworfen dem Herrn und seinem Volk. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott, dem Herrn, ein Heiligtum, dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll.« 1. Chronik 22, Vers 17 bis 19. David befiehlt den Führern Israels, sich ebenfalls für dieses Projekt zu engagieren. »Nun, wer immer sie auch sind, ich rede zu ihnen als ein Christ. Es mag sein, dass sie in ihrem Leben ziemlich am Boden liegen. Es mag sein, dass ihre ganze Gemeindearbeit aus Geschwätz zu bestehen scheint oder dass sie nur noch dabei sind, nach den Fehlern des Pastors zu suchen. Vielleicht haben sie sich auch nicht dieser Dinge schuldig gemacht, aber stattdessen tun sie gar nichts. Ich möchte sie deshalb, soweit es mir möglich ist, aufrütteln, sie mit einer Nadel pieksen und ihnen das eine sagen: Wachen Sie auf. Leben Sie und machen Sie einfach nur den einen Schritt, und zwar einen Schritt auf Jesus Christus zu. Sagen Sie ihm, dass Sie mit ihm gehen wollen, dass Sie eine geistliche Basis für Ihr Leben haben wollen. Tun Sie was, etwas Bestimmtes. Tun Sie etwas Positives. Sitzen Sie nicht nur herum. Tun Sie es jetzt gleich. Das ist es in etwa, was David zu seinem jungen Salomo gesagt hat. Er hat ihn damit wirklich aufgescheucht. Wenn wir uns nun dem 23. Kapitel zuwenden, müssen Sie beachten, dass es noch immer zu dem Abschnitt gehört, der vom Tempelbau handelt. Lassen Sie es mich noch einmal sagen, dass Gott eben dies für wichtig gehalten hat und hier den Schwerpunkt gesetzt hat. Und David hielt das auch für sehr wichtig. In den von ihm getroffenen Vorkehrungen erfahren wir noch mehr von seinem Eifer und von seiner Begeisterung dafür, die Anbetung Gottes zu praktizieren. Wenn Sie bereits zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben und dadurch ein Kind Gottes sind, dann möchte ich Sie mit David jetzt herausfordern. Steht Gott wirklich an erster Stelle in Ihrem Leben? Sind Sie hingerissen von ihm? Haben Sie Freude an Ihrer Beziehung zu ihm? Möchten Sie etwas für Gott tun? Gibt er Ihnen Orientierung und einen Sinn in Ihrem Leben? Ist es Ihr Herzenswunsch, ihn kennenzulernen und ihm zu dienen? Leider gibt es in vielen unserer Kirchen eine Menge Aktivitäten ohne Taten. Wie bei einem Karussell springen wir auf, lassen uns drehen und steigen schließlich an der gleichen Stelle wieder aus, an der wir aufgestiegen sind. Wir kommen nicht weiter. David dagegen war für Gott in Bewegung. Er drängt auch seinen Sohn Salomo dazu, in Bewegung zu kommen und diesen großen Tempel zu bauen. Und nicht nur das. Es heißt im 23. Kapitel in Vers 1: Als David alt und lebenssatt war, machte er seinen Sohn Salomo zum König über Israel. David macht Salomo an seiner Stelle zum König. Vielleicht fragen Sie sich hier: Woran ist denn David gestorben? Nun, es heißt hier ja, er war lebenssatt. Das war offensichtlich sein Problem. Dieses Problem haben wohl auch viele von uns heute. Weiter in den Versen 2 und 3 wird beschrieben, was dieser lebenssatte König noch unternahm. Und versammelte alle Oberen Israels und die Priester und Leviten. Und man zählte die Leviten von 30 Jahren an und darüber. Und die Zahl der Männer nach Köpfen abgezählt betrug 38.000. 1. Chronik 23, Vers 2 und 3. Als die Leviten gezählt wurden, nachdem das Volk Israel aus Ägypten gezogen war, waren das zu dem Zeitpunkt etwa 8000 Menschen. Nun zählen sie 38.000. Ihre Zahl war so gewachsen, weil Gott es ihnen verheißen hatte. David hat nicht nur das Material für den Bau des Tempels zusammengebracht, sondern er hat auch die Leviten organisiert, die im Tempel dienen sollten. Vers 4 und 5 lauten: Von diesen wurden 24.000 für die Arbeit am Hause des Herrn verordnet und 6.000 zu Amtleuten und Richtern und 4.000 zu Torhütern und 4.000 zu Sängern des Herrn mit den Instrumenten, die David zum Lobgesang hatte machen lassen. Für David war die Musik sehr wichtig. Stellen Sie sich einmal vor, 4.000 Menschen loben zugleich Gott den Herrn mit Musik. Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass es die Leviten waren, die in der Stiftshütte gedient haben. Die Familie von Aaron diente als Priesterschaft, und drei Familien der Leviten hatten ihre speziellen Aufgaben. In Vers 6 heißt es dazu: Und David teilte sie in Ordnungen ein nach den Söhnen Levis, Gershon, Kehat und Merari. Die Abkömmlinge von Gershon, Kehat und Merari hatten alle ganz bestimmte Aufgabenbereiche im Dienst für die Stiftshütte. Während dem Wüstenmarsch waren sie für den Transport der Stiftshütte verantwortlich. Sie haben sie ab- und aufgebaut. Die Gershoniter trugen die Vorhänge und Decken. Die Kehatiter trugen die Möbel. Die Meratiter trugen die Bretter, Stangen und Säulen. Im Folgenden werden die einzelnen Namen aufgezählt, Leute, die zu den erwähnten Sippen gehörten. Interessant wird es in Vers 13. Dort steht: Die Söhne Amrams waren Aaron und Mose. Aaron aber wurde ausgesondert, dass er heilige das Hochheilige, er und seine Söhne für alle Zeiten, zu opfern vor dem Herrn und ihm zu dienen und zu segnen im Namen des Herrn für alle Zeiten. Aber die Söhne des Mose, des Mannes Gottes, wurden gerechnet zum Stamm der Leviten. 1. Chronik 23, Vers 13 und 14. Danach werden die Söhne des Moses sowie deren Nachkommen aufgelistet. Vers 24 beendet diesen Teil mit den Worten: Das sind die Söhne Levi nach ihren Sippen, nämlich die Häupter der Sippen gemustert und Mann für Mann nach den Namen aufgezählt, die das Amt im Hause des Herrn verrichteten, von 20 Jahren an und darüber. Denn David sprach: Der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe gegeben und wird zu Jerusalem wohnen ewiglich. Wie man im 4. Buch Mose erfahren kann, war es sehr aufwendig, die Stiftshütte jeweils am Morgen und am Abend entweder abzubauen und dann wieder aufzubauen, so dass sie wieder einsatzfähig war. In Vers 26 wird mit Blick auf den Tempelbau festgestellt: So brauchten auch die Söhne Levi die Wohnung nicht mehr zu tragen mit allem Gerät für ihren Dienst. Nun ist also dieser Auftrag an die Leviten, dass sie die Stiftshütte durch die Wüste zu tragen hatten, beendet. Jetzt haben sie einen neuen Dienst für den Herrn zugeteilt bekommen. Und das ist wieder etwas, von dem ich mir wünsche, dass wir daraus etwas lernen. Gott hat viele gute christliche Organisationen ins Leben gerufen. Auch die haben ihre von Gott bestimmte Zeit. Nachdem sie aber ihren Zweck erfüllt haben, versuchen einige Leute heute, diese Organisationen weiter am Leben zu erhalten. Einige halte ich für überlebt, für tot, in dem Sinne, dass sie in der Sache oder mit ihren Methoden völlig veraltet sind. Sie dienen nicht mehr länger einem guten Zweck. Wenn Gott eine Sache beendet hat, dann ist sie beendet. Dann wird es Zeit, etwas Neues ins Leben zu rufen. Gott sagt zu den Leviten: Wir wandern jetzt nicht mehr durch die Wüste. Nun werden wir bald einen Tempel haben, und so wird euer Dienst ein neuer sein. Lassen Sie uns mit Gott Schritt halten. Lassen Sie uns etwas tun, das lebt und in Bewegung ist. So wie zu Zeiten von David. Dort ist einiges in Bewegung. Das sieht man auch an den weiteren Informationen über die Aufgaben der übrigen Leviten, die Verse 28 bis 32 aufzählen. Sie sollten stehen zur Seite der Söhne Aaron zum Dienst im Hause des Herrn, in den Vorhöfen und Kammern und zur Reinigung alles Heiligen und zu allem Dienst im Hause Gottes, für Schaubrote, für feinstes Mehl zum Speisopfer, für die ungesäuerten Fladen, für die Pfanne, fürs Rösten und für alles Gewicht und Maß. Und an jedem Morgen sollten sie stehen, den Herrn zu loben und ihm zu danken, und ebenso an jedem Abend und alle Brandopfer dem Herrn zu opfern, an den Sabbaten, Neumonden und Festen, nach der vorgeschriebenen Zahl, täglich vor dem Herrn. So sollten sie den Dienst versehen an der Stiftshütte, am Heiligtum, sowie an den Söhnen Aaron, ihren Brüdern, damit zu dienen im Hause des Herrn. 1. Chronik 23, Vers 28 bis 32. Die Leviten haben nun einen neuen Dienst. Die Stangen sind von der Bundeslade entfernt worden. Sie wird nicht mehr getragen werden. Sie soll für immer in Jerusalem auf dem Platz der Tenne von Arauna ihren Standort finden. David hat diesen Platz gekauft und der Tempel wird schließlich hier gebaut werden. Im dann fertigen Tempel werden die Leviten viel zu tun bekommen. Durch das Los hat David sie in Schichten organisiert. Für eine bestimmte Zeit werden sie ihren jeweiligen Dienst verrichten und dann werden sie frei haben. So hat David den Tempeldienst vorgesehen. Ein wichtiges Kapitel in der Geschichte Israels ist im Begriff zu beginnen, die Zeit des Jerusalemer Tempels. Eine wichtige Sache für David und sein Volk, aber noch wichtiger war sie für Gott und seine Ziele. Wir haben es im 22. und 23. Kapitel des ersten Buchs der Chronik zu tun mit den Bauvorbereitungen, für die sich König David höchstpersönlich verantwortlich fühlte. In seinem Umgang damit zeigt sich, dass er wollte, was seiner Ansicht nach Gottes Willen war. Zugleich war es Davids Ziel, diese Lebenshaltung an seinen Sohn Salomo weiterzugeben. Auch er sollte lernen, Gottes Ziele immer mehr zu seinen zu machen. Denn nur wo das geschieht, erleben Menschen Segen. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel nehmen wir die Kapitel 24 bis 28 aus dem ersten Buch der Chronik in den Blick. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.